Kreisab. Die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hat man auch nicht verdient, eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Episode 69 unseres wöchentlichen Handball-Talks steht an. Hallo und herzlich willkommen zu einer prall gefüllten Sendung von Kreisab. Und ich begrüße meine Gäste. Zunächst begrüße ich herzlich Christian Stein von Handball World in Köln. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Und die Katze von Uelzig. Heißt es Uelzig, Björn?
Uelzig, bitte.
Uelzig. Björn Parzen ist bei mir. Hallo Björn.
Hallo Sascha, hallo Christian.
Du warst gestern in Kiel und hast dir den THW angeschaut und ich nehme an, du warst vollends überzeugt von dieser Mannschaft oder warst du sehr enttäuscht von Szeged?
Also, man muss erstmal sagen, was das Kieler Publikum auf die Beine gestellt hat. Also, ich war schon ein paar Mal in der Sparkassenarena oder Ostseehalle, aber eine solche Stimmung wie gestern Abend, da sagen auch die Spieler, die auf dem Feld waren, hat man selten erlebt in Kiel und zwar schon eine halbe Stunde vorher. Und ich glaube, als Pick Szeged schon zum Warmmachen aufs Feld kam, wussten sie, dass hier gegen diese Mannschaft und gegen diese Fans, das wird richtig, richtig schwer. Und wenn man dann in die Augen der Kieler Spieler geguckt hat, als sie zur Spielerpräsentation aufs Feld gelaufen sind, die waren sowas von Adrenalin und motiviert. Und was Kiel in der ersten Halbzeit gemacht hat, war einfach nur super. In der zweiten Halbzeit haben sich beide dann nicht mehr groß wehgetan. Aber Szeged hat enttäuscht, wobei man natürlich auch sagen muss, man muss diesen Gegner klein halten. Alfred Gislason und der THW haben die absolut richtigen Lehren aus dem Hinspiel gezogen. Sie hatten das Glück, dass Andreas Palicka fit wurde. Die Abwehr stand super. Dejan Bombac, der Spielmacher von Szeged, kam überhaupt nicht zur Entfaltung. Also Kiel hat in der ersten halben Stunde alles richtig gemacht und die zweite Halbzeit war dann ein lockeres Auslaufen in Richtung Köln.
Aber ist schon ein super Spieler, Dejan Bombac, oder?
Ein genialer Spieler, der aber gestern, wie gesagt, sowas von zugemacht wurde, egal welche Idee, welchen Kniff er machen wollte. Er hatte immer einen Gegenspieler und ich sag mal, Dejan Bombac lebt dann natürlich auch von denen, die neben ihm stehen. Und da kam zum Beispiel von Antonio Garcia gestern Abend sehr, sehr wenig und auch von der Halbrechtsposition. Aber man muss einfach sagen, wie es der Trainer von Szeged, Juan Carlos Pastor, auch gesagt hat, wir sind bei weitem noch nicht so weit wie eine Mannschaft aus Kiel. Oder wie es Kapitän Attila Vatkerkti eigentlich noch schöner gesagt hat, wir durften mal an die Tür zum Champions League Final vorklopfen, aber durchgehen, dafür sind wir einfach noch nicht gut genug.
Ja, Christian, müssen wir jetzt die Kieler loben für ihre tolle Leistung oder müssen wir das Ganze relativieren, weil der Gegner eben noch nicht dieses Niveau hat?
Naja, also man spielt ja immer so gut, wie der Gegner das zulässt. Von daher muss ich auch sagen, der THW Kiel hat gestern da in der ersten Halbzeit wirklich ein Feuerwerk abgefackelt und das war schon wirklich eine herausragende Leistung. Das muss man dann auch einfach mal so akzeptieren und ich denke, da braucht man keinen Haar in der Suppe suchen. Man hat Szeged einfach nicht zur Entfaltung kommen lassen und das war es letztendlich, dass Szeged durchaus eine ordentliche Mannschaft ist, die auch gut spielen kann. Ich denke, das haben sie in den Spielen gegen die Löwen gezeigt. Also von daher muss man das einfach mal so lobend anerkennen.
Und wir können auch anerkennen, dass, glaube ich, Philipp Jiecher sein bestes Spiel gemacht hat seit seiner Verletzung. Würdest du mir dazu stimmen?
Ja, mit Sicherheit. Er war ja gestern dann auch mit Sicherheit in guter Laune, wenn er hatte ja Geburtstag.
Ja, Thorsten Storm sagte es so schön, wenn Philipp jeden Tag, jedes Mal so spielt, kann er wegen meiner 365 Tage im Jahr Geburtstag haben.
Ja, und die Torte, die hat er dann am Ende Aaron Palmason ins Gesicht geschmiert, was übrigens aufgefallen ist oder sehr auffällig ist, wenn man mal auf den Spielberichtsbogen guckt. Gleich 2, 4, 6, 8 Spieler des THW haben insgesamt jeweils 2 Tore erzielt und da zahlt sich dann endgültig auch mal der breite Kader aus, oder Björn? Also da sieht man wirklich diese Qualität, die da vorhanden ist.
Ja, also man muss es ja mal so sehen, das Spiel war im Endeffekt nach 3, 24 Minuten entschieden und wenn man sich dann vor Augen führt, dass bis zu diesem Zeitpunkt weder Johan Kaneas noch Domagoj Duvnjak überhaupt auf dem Feld waren oder Niklas Ekberg zum Beispiel, dann weiß man, was das für ein Kader ist, weil die kamen dann ja in Anführungszeichen ein Welthandballer und der EM-Torschützenkönig kam dann als Zweitbesetzung nachher aufs Feld. Also dieser Kader ist wirklich von der Qualität im Endeffekt nur noch vergleichbar mit dem von Barcelona.
Was machen wir denn dann? Da brauchen wir das Final Four ja gar nicht spielen, oder? Beziehungsweise die Halbfinals gar nicht spielen.
Wir könnten ja ein Halbfinale Kiel-Barcelona haben. Schauen wir mal. Aber letztendlich, natürlich, das haben wir schon im Vorfeld der Saison gesagt, alles deutet darauf hin, dass Kiel und Barcelona die großen Titelfavoriten sind in dieser Saison. Und ja, Kielce und Westbrem werden für ein sehr, sehr stimmungsvolles Final Four sorgen. Da bin ich mir sicher.
Da bin ich mir auch sicher, denn wenn man im Vorjahr gesehen hat, was die Fans aus West Brem da veranstaltet haben, habe ich hier schon mehrfach auch gesagt. Allererste Klasse, jetzt kommen noch die von Kielce hinzu. Barcelona wissen wir, die sind nicht ganz so reisefreudig, aber die Gruppe, die immer da ist, die macht auch ordentlich Rabatz. Und dann halt dazu noch der THW Kiel. Wenn ich mir die Besetzung so ansehe, wird es das sportlich hochwertigste Final Four, was wir bisher gesehen haben?
Auf jeden Fall ist es das erste Mal, dass vier Länder vertreten sind, was natürlich für ein internationales Ereignis wie das Final Four äußerst wichtig ist. Sonst waren entweder immer zwei Deutsche und oder zwei Spanier oder einmal sogar zwei Deutsche und zwei Spanier da. West Brem und Kielce haben sie einfach jetzt gefestigt und haben gezeigt, dass sie Mannschaften sind, die da oben mitspielen können. Ich sage mal, wir hatten Final Fours, die waren komplett von Taktik geprägt. Ich denke auch, erstmal würde es jetzt einen riesen Ansturm auf die Tickets geben, die 500, die es in West Brem und Kielce zu verteilen gibt. Und ich denke, dass das Final Four wird auf jeden Fall hochwertig. Und ja, man darf gespannt sein, ob das vorweggenommene Finale im Halbfinale schon kommt oder ob es darauf hinauslaufen könnte. Man muss es ja im Konjunktiv sagen, dass nach 2010 Kiel und Barcelona zum zweiten Mal im Finale in Köln aufeinandertreffen.
Also für mich, ich denke mal, damals dieses Final Four mit den Rhein-Neckar-Löwen, Hamburg, Barcelona und Ciudad Real war auch sportlich sehr, sehr hochwertig und vielleicht sogar ein Ticken besser besetzt als das jetzige, auch wenn es von der Stimmung, denke ich, dieses Jahr noch herausragender wird. Allerdings auch dadurch, dass der THW Kiel jetzt doch diese Qualifikation geschafft hat. Mein Favorit bleibt der FC Barcelona auf dem Titel. Ich denke, sie haben die Qualität in der Mannschaft, dass gerade diese Belastungen von zwei Tagen wegzustecken. Wir haben es jetzt auch so, dass wirklich alle Mannschaften schon mal beim Final Four waren, diese Erfahrungen mit der Köln Arena schon gemacht haben, die Abläufe kennen. Und das ist auch ein nicht zu unterschätzender Faktor in so einem Turnier. Und von daher können wir uns, glaube ich, auf spannende Spiele in Köln freuen.
Letztes Jahr haben die Spieler von West Brem zu mir gesagt, ja, uns fehlt da noch ein bisschen was an Varianten vielleicht von der Bank. Jetzt haben sie Christian Zeitz schon dazu bekommen, sind auf jeden Fall besser geworden, was das angeht. So eine Kleinigkeit, kann die dann den Unterschied machen, dass es am Ende für West Brem reicht? Oder seht ihr die Mannschaft gar nicht so stark und es bleibt trotzdem im Endeffekt ein sehr, sehr starker Außenseiter, aber eben mehr nicht?
Ja, also ich sag's mal so, sie haben ja nicht nur Christian Zeitz, sie haben mit Gaspar Marguz einen Außen verpflichtet aus Celje, der eine richtig tolle Saison dort spielt. Und sie haben mit Roland Mickler, ich sag mal, wenn man die Statistiken sich alle anschaut, den besten Torwart der Champions League verpflichtet. Also ich denke, gerade Roland Mickler, wenn er auf dem Niveau spielt. Und ich sag mal, West Brem hat nichts zu verlieren, denke ich mal. Sie waren letztes Jahr da, sie kennen das jetzt. Ich sag mal, es ist ja nicht nur die Sachen, die auf dem Spiel passieren. Da sind so viele Veranstaltungen drumherum. Dann wird man als Mannschaft vor der Arena präsentiert. Dann ist eine Veranstaltung mit der Trophäe und so weiter und so weiter. Und das ist genau wie Christian sagt. Alle vier Mannschaften haben das schon mal mitgemacht. Und ich sag's mal so, West Brem kann in Bayern in einem glücklichen Moment auch Kiel in einem Halbfinale und Barcelona im Finale schlagen. Natürlich sind sie in beiden Spielen, werden sie die Außenseiter. Aber sie haben mittlerweile eine Defensive dort hinten mit Schuch, Sulic, Natsch, wen man sich da auch holt. Die Defensive steht, dahinter ist Mikla. Und im Angriff, wenn man sieht, Momir Ilic, jetzt schon über 100 Tore geworfen in dieser Saison. Aber er ist eben kein Alleinunterhalter. Und ich sag's mal so, natürlich rein optisch gesehen für mich, wenn man alle vier Teams nimmt, ist Kielce das am schwächsten einzuschätzende Team, die, das muss man immer dazu sagen, die mit Abstand einfachste Vorrundengruppe hatten, dann im Achtelfinale nach einem Auswärtssieg in Montpellier fast ausgeschieden wären zu Hause mit einer Niederlage, gestern gegen Wada teilweise enorm ins Straucheln kamen, aber es nachher umgebogen haben. Und Kielce machte so ein Spiel dann gestern eben auch mit dem Heimvorteil. Wobei ich sagen muss, mit Talan Duschebaev haben sie natürlich einen Trainerfuchs und der ist jetzt zum vierten Mal in Köln dabei. Also ich sag mal, es hängt natürlich jetzt davon ab, wer im Halbfinale gegeneinander spielt. Aber wir haben jetzt über West Brem und Barcelona geredet. Ich sprach gestern mit Alfred Gislason und habe es tatsächlich einmal geschafft, Alfred Gislason zum Lachen zu bringen mit einer Statistik. Nämlich bei den bisherigen vier Teilnahmen des THW Kiel in Köln haben sie viermal gegen Mannschaften gespielt, die von einem Spanier trainiert wurden. Und der THW Kiel hat alle diese vier Spiele gewonnen. Also, alle drei übrigen Teilnehmer in Köln haben spanische Trainer, mit Ortega, mit Duschebaev und mit Pascal. Also, nur die Statistik ins Auge fassend, ist der THW Kiel der klare Favorit, weil sie eben diese Serie haben, dass sie nicht verlieren können, wenn sie gegen Mannschaften antreten, die von einem Spanier trainiert werden. Alfred Gislason hörte dann auf zu lachen und sagte, nein, für ihn ganz klar ist Barcelona in der Favoritenrolle.
Also ich liebe ja diese Statistiken, Björn. Da könnte ich mich ja stundenlang mit beschäftigen. Aber wir müssen noch ein bisschen weitersprechen, wo du eben Alleinunterhalter gesagt hast. Der war nämlich eben Mikkel Hansen bei PSG. 15 Buden und der Rest maximal 2 oder 3. Da muss ich jetzt gerade nochmal schauen. Ja, Gunnarsson hatte noch 3, aber sonst maximal 2 Tore von den anderen Spielern. Das ist natürlich viel, viel zu wenig. So kannst du in West Brem nicht bestehen. Wir werden noch weitersprechen über die Champions League. Aber wir machen erstmal eine kurze Pause. Gleich sind wir dann wieder da und dann schauen wir mal, was wir dann noch an finalen Tipps aus den Experten herausbekommen können. Weiter geht's hier bei Kreisab in Episode 69 und ihr habt Glück, denn die schlechten Witze werden hier immer in der Pause gemacht und wir konzentrieren uns hier auf seriösen Journalismus während des Gesprächs mit Christian Stein von Handball World und dem freien Handballjournalisten Björn Paatzen. Und wir möchten noch ein wenig sprechen über die EHF Champions League der Männer, denn es ist, wie ich finde, sehr, sehr interessant. Das Final Four, also Barcelona, Kielce, West Brem und Kiel, eine sehr, sehr interessante und extrem ausgeglichene Besetzung. Mit einem wahrscheinlich großen Außenseiter aus Kielce, einer Mannschaft aus West Brem, die unberechenbar ist und die jeden schlagen kann, und zwei großen Favoriten, dem FC Barcelona und dem THW Kiel. Fangen wir mal mit dem Mann aus Köln an, Christian, also mit dir. Wer wird's denn dann am Ende und warum?
Ich habe eigentlich schon die ganze Saison über gesagt, der große Titelfavorit ist der FC Barcelona. Sie haben natürlich mit Gudjon Vallaho-Sigurdsson den erfahrensten Final Four Teilnehmer dabei, der das Ding allerdings noch nie gewinnen konnte. Trotzdem denke ich, hat Barcelona jetzt auch gerade in den Spielen gegen Zagreb gezeigt, dass sie sich so weit gefestigt haben diese Saison, dass sie auf so einem hohen Level spielen. Sie sind in der heimischen Liga praktisch schon konkurrenzlos und können da Kräfte sparen. Und von daher gehe ich einfach davon aus, dass ihnen so eine Überheblichkeit wie letztes Jahr gegen Flensburg einfach nicht mehr passieren wird. Wenn sie im Halbfinale 6 Tore führen, dann werden sie das auch bis zum Ende durchziehen.
Wer sich daran erinnert, Karabatic hat bei uns am Mikrofon gesagt, wir haben es verkackt. Also nicht der Gegner war so gut, sondern sie haben es selber verbockt. Und dementsprechend, wie du gerade schon gesagt hast, das werden sie dieses Jahr auf jeden Fall vermeiden. Gehe ich mal schwer von aus. Oder wie siehst du das, Björn? Denn wahrscheinlich für dich auch nach wie vor der FC Barcelona der große Favorit. Oder ist jetzt deine Statistik so gewinnbringend für Kiel, dass die einfach die Sieggarantie gepachtet haben?
Also ich nehme einfach nochmal das auf, was Christian gesagt hat, dass Barcelona nämlich in der Liga absolut konkurrenzlos ist und sich deswegen auf die Champions League konzentrieren kann, was sie bis jetzt herausragend gemacht haben. Aber ihnen fehlt natürlich über eine Saison hin die absolute Wettkampfhärte. Die hat Kiel, die hat teilweise auch West Brem in der SEA-Liga gehabt. Ich habe eine interessante Sache, denke ich mal, ist, gehen wir einfach mal auf die potenzielle Konstellation im Halbfinale. In einem Halbfinale Barcelona-Kiel sehe ich Barcelona als den Favoriten. Aber nach den Erfahrungen der letzten Jahre war Barcelona nie in der Lage, an 2 Spielen innerhalb von 24 Stunden 2-mal eine Top-Leistung abzurufen. Also sage ich, wenn es zum Halbfinale Barcelona-Kiel kommt, kommt Barcelona weiter. Das zweite Halbfinale gewinnt West Brem. Und dann würde ich sagen, dann hat West Brem die Chance, die Champions League zu gewinnen. Treffen Kiel und Barcelona nicht im Halbfinale aufeinander, sehe ich ein Spiel wie vor 5 Jahren, das nachher in die Verlängerung geht. Und in der Verlängerung hat Kiel den längeren Atem.
Was wünschst du dir denn dann? Willst du dann schon ein Halbfinale Kiel gegen Barcelona sehen, wo die in Topform und richtig fit dann reingehen können, die Katalanen?
Also ich sehe es ja immer mal so, dass ungefähr 12.000, 13.000 mindestens Zuschauer aus Deutschland sind beim Final Four in Köln. Und ich wünsche ja immer, dass die Fans auch das im Endeffekt das Erlebnis bekommen, wofür sie bezahlt haben. Also ich sag mal, ich hätte lieber das Finale Kiel gegen Barcelona.
Und du, Christian, willst du auch lieber ein Finale Kiel gegen Barcelona? Es wäre ja, ich will nicht sagen langweilig, es gibt es ja nicht jedes Jahr, dieses Finale. Aber wenn die Favoriten dann am Ende aufeinandertreffen, da fehlt mir irgendwie da ein bisschen noch der Kick. Ich möchte mal was anderes sehen. Also so ein West Brem im Finale oder Kielce hätte ich nichts dagegen.
Ich hätte gegen West Brem auch nichts im Finale.
Aber gegen Kielce?
Nein, nicht unbedingt. Aber ich habe meine handballerische Karriere hat ja praktisch in den Hallen vom KC West Brem angefangen, wo ich Ostern das erste Mal 1990 einen Ball in der Hand hatte. Also von daher habe ich da eine besondere Beziehung zu West Brem. Von daher gönne ich ihnen sehr, sehr gerne den Finaleinzug. Ich glaube, dass sie dafür gegen Kielce gelost werden müssten.
Oh, also du siehst die mit 0 Chancen in einem Spiel gegen Kiel oder gegen den FC Barcelona. Also ich finde, die haben doch eigentlich eine gute Truppe.
Also sagen wir mal so, gegen Kiel haben sie natürlich gewisse Chancen, weil sie auch einfach ein Zeitz, ein Illich, die kennen natürlich die genauen Abläufe beim THW Kiel, die kennen die Kommandos, wissen entsprechend, wenn irgendwas angesagt wird, wie man darauf zu reagieren hat. Das Gleiche wird natürlich auch für einen Tobias Reichmann bei Kielce gelten. Genauso wie ein Laszlo Natsch natürlich einige Spielzüge noch aus seiner Zeit bei Barcelona kennen wird. Also von daher chancenlos werden sie da mit Sicherheit nicht sein. Trotzdem sind sie natürlich dann erstmal Außenseiter. Wenn sie allerdings so eine Abwehr stellen, wie sie das gegen PSG gemacht haben, können sie jeden schlagen.
Die Auslosung gibt es morgen. Wo gibt es die zu sehen? Wo muss man einschalten, Christian, damit wir mitbekommen, quasi live, wer wo spielt und beziehungsweise wer gegen wen ausscheidet vielleicht oder weiterkommt?
Also ich werde die Auslosung live in der Kölner Flora verfolgen und werde da von meiner Wohnung zu Fuß hingehen wahrscheinlich, weil so weit weg ist es nicht. Und alle anderen, die nicht diese Möglichkeit haben, bei diesem Event live vor Ort zu sein, sollten das, glaube ich, auf dem YouTube-Kanal der ERF tun. Ich denke, da wird das übertragen. Aber Björn wird mich da gegebenenfalls korrigieren.
Naja, der Livestream ist auf erftv.com. Und wer den Livestream jetzt aus irgendeinem Grund nicht schauen kann, es gibt auch einen Live-Ticker auf eurohandball.com.
Also, ihr seid auf jeden Fall top informiert im Netz, da gibt es gar keine Zweifel dran. Und ich bin schon sehr gespannt, wer da gegen wen antreten muss. Es gibt noch einen zweiten Wettbewerb, der auch nicht ganz uninteressant ist, gerade aus deutscher Sicht, der ERF Cup. Denn das Final Four findet mal wieder in Berlin statt, zum zweiten Mal in Folge. Und der HSV und die MT Melsungen hatten noch die Möglichkeit, dort ins Endspiel einzuziehen, beziehungsweise ins Finalturnier einzuziehen. Der HSV hat es geschafft, die MT Melsungen nicht. Auswärtstore haben am Ende entschieden bei den Hessen. Das ist sehr, sehr bitter, Björn.
Ja, auf jeden Fall. Also es war natürlich eine ziemlich hohe Bürde, die sie aus Dänemark mitgebracht haben mit einer 20-25 Niederlage. Aber wenn man sich so herankämpft, wie Melsungen es gestern getan hatte und dann wirklich nur aufgrund dieser Auswärtstorregel ausscheidet, dass man eben dann zwar mit 5 gewinnt, aber mehr Gegentreffer in der heimischen Halle kassiert hat, das ist natürlich das Bitterste, was einem passieren kann. Ich glaube, in Melsungen hat man so eine richtige Euphorie. Man war das erste Mal überhaupt im Europapokal dabei, kämpft sich in 2 Quali-Runden gegen Top-Mannschaften, gewinnt die Gruppenphase. Und ich glaube im Endeffekt, das war die Bürde aus dem Hinspiel in Cern, die dann dafür sorgte, dass sie es leider nicht nach Berlin geschafft haben.
Sehr, 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 sehr ärgerlich. Und Christian, auf der anderen Seite, der HSV kann eine völlig verkorkste Saison, wie ich finde, obwohl ja, sie mehr oder weniger in der Liga ja das erreichen, was sie mit dieser Mannschaft auch erreichen können, eine verkorkste Saison noch retten, wenn sie das Ding da holen.
Ja, das sieht wohl so aus und letztendlich, die Füchse sind jetzt ligamäßig betrachtet auch nicht so außer Reichweite für den HSV. Die Füchse haben in der Gruppenphase Skjern geschlagen, also von daher sehe ich...
Aber auch gegen Skjern verloren.
Ja, auch gegen... aber sie spielen ja zu Hause.
Ja.
Also von daher habe ich jetzt das Auswärtsspiel mal außen vor gelassen und ja, also... Die Chancen sind mit Sicherheit da.
Und ich kann auch dann direkt wieder eine meiner berühmten statistischen Einwände bringen. Wenn der HSV das Turnier in Berlin gewinnen sollte, wäre er quasi auf einer Stufe mit Vereinen wie Barcelona und wäre sogar über dem THW Kiel. Denn er wäre dann einer der ganz wenigen Vereine, die alle 3 europäischen Wettbewerbe gewonnen haben. 2007 den Pokalsiegerwettbewerb, 2013 die Champions League und dann 2015 einen ERF-Pokal. Also diese... Die Zahl der Mannschaften, ich glaube, es ist sogar nur der FC Barcelona bei den Männern, der dem das mal gelungen ist.
Das müssen wir dann herausfinden, wobei ich bin jetzt etwas enttäuscht, dass du nicht alle Clubs direkt aufzählen kannst. Was ist da los, Björn?
Ja, ich habe eher meinen Fokus der Vorbereitung auf die Champions League gelegt. Ja,
gebe ich zu. Das sehe ich dir
bitte
nach.
Bitte um Abhilfe.
Das sehe ich dir nach, ist gar kein Problem. Übrigens, was die Champions League angeht, da muss ich gerade nochmal den Namen Mome Ilic reinwerfen. Der steht eventuell vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Denn da steht Nikola Karabatic vor einem Wechsel zu PSG. Was kannst du uns denn dazu sagen? Denn Mumir Ilic ist ja nicht irgendein Spieler im europäischen Handball, sondern ein absoluter Weltklasse-Spieler.
Ja, sagen wir so, es gibt die Offerte von PSG an mehrere Spieler und auch an mehrere Trainer. Und ich sag mal, der Topstar darunter ist Nikola Karabatic. Er hat eigentlich auch nie so ganz verheimlicht, dass er irgendwann auch mal wieder nach Frankreich zurückkommen würde, hat eigentlich aber vorher immer gesagt, naja, PSG ist nicht unbedingt der Verein, wo er landen möchte. Dazu kommt natürlich, dass jetzt ausgerechnet die Pariser Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen des Wettbetrugs oder des Spielbetrugs wieder auf dröselt. Von dem ist er in Barcelona eigentlich recht weit weg und eigentlich auch verschont geblieben. Barcelona, oder man muss dazu sagen, Karabatic hat einen gültigen Vertrag, hat aber eine festgeschriebene Ablösesumme von 2 Millionen Euro. Das heißt, PSG, Klammer auf, Beansport, Klammer auf, Al Jazeera, Herr Obeidli, haben mit Sicherheit für diesen 2 Millionen so, als ob wir gerade eine Briefmarke kaufen gehen. Also daran läge es nicht. Es dürfte vielleicht eher spannend sein. Es gab dann ja auch die Gerüchte, okay, Nicola will unbedingt wieder mit seinem Bruder Luca zusammenspielen. Da gab es auf beiden Seiten Bestrebungen, weil Paris wollte Sorhein Doh verpflichten, auch. Das hieß, eine Kreisläuferposition bei Barcelona wäre frei, da könnte dann Luca hingehen, der momentan ja in Aix-en-Provence spielt, unter Nuka Sedarusic. Es kann natürlich auch so sein, dass Paris dann Luca verpflichtet, wenn sie Nicola holen. Um den Kreis zu Mumy Ilić zu schließen, ist natürlich so, wenn Barcelona einen Spieler wie Nicola Karabatic, für mich momentan der absolut weltbeste Spieler, verliert, braucht man einen würdigen Nachfolger. Und ich sag mal, auf dieser Position gibt es 3, 4 Leute. Ich sag mal, einen Filip Jicher, einen Domagoj Duvniak, einen Mikkel Hansen und einen Mumy Ilić. Ich sag mal, der FC Barcelona wäre nicht der FC Barcelona, wenn sie nicht mit allen 4 irgendwie schon mal kontaktiert hätten. Und ich denke, dass höchstwahrscheinlich, wenn die Not besteht, den Platz zu besetzen, es am einfachsten sein würde, mit Mumy Ilić den in West Brem aus dem Vertrag herauszubekommen. Und deswegen, ich denke, wenn man sich dann überlegt, wenn man sich die Torschützenliste der Champions League jetzt anschaut, erster ist Mikkel Hansen, gut, der trifft jetzt aber weiterhin nicht mehr. Zweiter ist Mumy Ilić und dritter ist Kirill Lazarov. Kirill Lazarov und Mumy Ilić haben zusammen genau 200 Tore und die dann in einer Mannschaft nächstes Jahr, wäre das natürlich ein gemischter Balkanteller im Rückraum, der dann auch schon wieder seinesgleichen suchen würde.
Der wäre in der Tat auf jeden Fall sehr, sehr lecker, dieser Balkanteller, das kann ich sagen. Ja, dann beantworte doch mal mit einem Wort die nächste Frage. Wo spielt denn Mumy Ilić in der kommenden Saison?
West Brem.
Okay. Da könnte ich mit leben, denn ich finde das gut. Der spielt da sehr, sehr erfolgreich und ich finde das auch mal gut, wenn da eine andere Mannschaft in den Fokus rückt mit West Brem, diese tollen Fans. Also ich begeister mich einfach. Ich glaube, das kann man mehr oder weniger raushören. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und dann blicken wir unter anderem in die DKB-Handball-Bundesliga, denn ja, da müssen wir wieder über den THW Kiel sprechen, obwohl die gar nicht gespielt haben. Das Meisterrennen scheint so gut wie entschieden. Wir kommen zum Ende unserer Diskussionsrunde hier bei Kreisab Episode 69, heute mit Christian Stein von Handball World und mit Björn Parzen. Und wir wollen noch sprechen über die DKB Handball Bundesliga. Und da möchte ich direkt darauf hinweisen, dass ich gleich noch einen Interviewgast begrüße, nämlich Frank Bohmann, den Geschäftsführer, der sich zu einigen interessanten Themen äußert, wie beispielsweise mögliche Playoffs. Aber dazu später mehr. Jetzt sprechen wir erstmal über das aktuelle sportliche Geschehen. Und Christian, wenn man sieht, dass der TBV Lemgo letzte Woche so überzeugend gespielt hat gegen GWD Minden und dieses Derby dort so souverän auch für sich entschieden hat, da kommt es schon ein bisschen komisch daher, dass sie dann zu Hause gegen Gummersbach verlieren. Du hast das Spiel gesehen und du hast mir gerade eben in der Pause gesagt, das war nicht das Gelbe vom Ei, was der TBV da geboten hat.
Naja, also zum einen muss man natürlich sagen, dass der VfL Gummersbach ja durchaus eine etwas stärkere Saison auch spielt als GWD Minden. Also von daher, es war ein sehr, sehr spannendes Spiel, was, denke ich, auch sehr viel im Kopf entschieden wurde. Es ging immer hin und her. Lemgo hatte eigentlich eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, hat es da verpasst, ein bisschen sich eine größere Führung zu erarbeiten. Und ja, die zweite Halbzeit war halt immer so ein Duell auf Augenhöhe, was dann erst ganz zum Ende entschieden wurde. Also beide Mannschaften haben letztendlich auch Fehler gemacht, die man sich teilweise nicht erklären kann, Zeitstrafen bekommen, wo man wirklich sagen kann, das war wirklich Dummheit, da muss man cleverer agieren. Und ich meine, der DHB hat ja schon wirklich auch eins seiner renommiertesten Schiedsrichtergespanne hingeschickt mit Fleischrieber, wo man auch weiß, die geben halt wirklich nur Zeitstrafen, wenn es sich absolut nicht mehr vermeiden lässt. Und dafür waren das in so einem Spiel verdammt viele Zeitstrafen, die sie verteilen mussten.
Spricht nicht unbedingt für das Niveau des Spiels.
Das kommt drauf an, was man sehen will. Also es war eine sehr, sehr spannende Partie über wirklich 60 Minuten. Ich sag mal, im Vergleich zum Spiel Kiel gegen Szeged, was nach 25 Minuten entschieden war, hat man da als Zuschauer mit Sicherheit zumindest länger anhaltende Unterhaltung geboten bekommen. Aber das muss ja dann jeder für sich entscheiden. Also ich habe durchaus so ein Spiel sehr, sehr gerne und natürlich ein Handballspiel lebt immer auch davon, dass Fehler gemacht werden. Was man sagen kann, die Torhüter hatten beide nicht ihren besten Tag gehabt. Also sowohl Carsten Lichtlein hat nur phasenweise überzeugen können. Nils Fress-Rüsse hat überhaupt nichts zu halten bekommen. Dann Beutler war auch nur etwas in der ersten Halbzeit einigermaßen gut. In der zweiten Halbzeit hat er auch nicht mehr das Niveau gehabt. Was sehr gut war, war halt das Niveau, was die Abwehrreihen auf das Parkett gebracht haben. Also das war wirklich schön aggressiv und auch dann immer wieder mal variabel den Gegner vor Aufgaben gestellt. Also das war für Leute, die Abwehrreihen mögen, war das durchaus eine ansprechende Partie.
Ich merke schon, für dich also ein richtiger Leckerbissen ist das gewesen. TBV Lemgo gegen VfL Gummersbach. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, ich gucke mir das im Stream dann nochmal an. Ich hatte da bisher die Gelegenheit noch nicht zu, aber ich denke, dass das ein Spiel ist, das ja auch den weiteren Saisonverlauf massiv beeinflussen wird mit diesem Resultat. Björn, denn der TBV Lemgo. Letzte Woche haben wir noch gedacht, befreiungsstark dieser Sieg in Minden. Und jetzt sind sie wieder hinter GGWD zurückgefallen. Also einen von beiden wird es dann doch erwischen. Oder erwischt es noch den Bergischen HC, wobei die ein sehr leichtes Restprogramm haben?
Ja, also beim Bergischen HC glaube ich es fast nicht, aber irgendwie momentan sieht es so aus, als ob da nicht noch mehrere Riesensensationen oder Überraschungen passieren würden, dass es wirklich einen dieser Traditionsvereine Minden oder Lemgo eben erwischen wird. Also beim Bergischen HC, wenn man da schaut, was sie noch haben, das sind durchaus machbare Aufgaben. Aber wenn der Kopf so justiert ist, das sind machbare Aufgaben, das machen wir ganz einfach, dann kann es auch schon mal nach hinten losgehen. Also ganz sicher sollte man sich in Solingen da noch nicht sein und Wuppertal.
Ja, also ich in Solingen bin mir sicher. Ich weiß nicht, wie das bei den Kollegen in Wuppertal ein paar Kilometer weiter ist. Sie spielen nämlich noch gegen Friesenheim und Bietigheim am letzten Spieltag in Bietigheim. Ich glaube, 28 Punkte reichen auf jeden Fall zum Klassenerhalt. Und ich denke, wenn man dieses eine Spiel dann am Ende noch unbedingt gewinnen muss, um drin zu bleiben, dann werden sie das durchaus packen. Nichts gegen Bietigheim, auch wenn die immer eine Halbzeit ganz gut mithalten können. Aber 11 Punkte und minus 162 Tore sprechen da, glaube ich, doch noch eine recht deutliche Sprache. Und man hat auch noch den HSV zu Hause nach dem EHF-Pokal-Final vor. Also die werden relativ müde hier hinreisen und dementsprechend gehe ich davon aus, dass der Bergische HC zumindest noch ein, vielleicht sogar noch zwei Siege einfahren wird. Also Minden oder Lemgo, einen von beiden wird es auf jeden Fall erwischen. Björn, was bedeutet das denn für die Handball-Bundesliga, gerade wenn Lemgo absteigen würde? Denn damit hat, glaube ich, niemand gerechnet.
Nein, also damit konnte niemand rechnen und ich sag mal, als Flo Kehrmann dann übernommen hatte, zeigte der Weg ja eigentlich wieder nach oben, wo man eigentlich gesagt hat, okay, man hat sich gefestigt, der neue Besen kehrte dann ganz gut. Aber irgendwie, ich sag mal, die Punkte, die am Anfang nicht geholt wurden, die fehlen jetzt natürlich auch. Das wäre, ich sag mal, ganz, ganz bitter für die ABL, wenn so ein Traditionsverein, wir denken zurück an 2007, da waren sie der TBV Deutschland, das ist jetzt auch gerade erst mal 8 Jahre her, wenn so ein Verein eben die zweite Liga müsste. Und man sieht es vielleicht in einer etwas anderen Konstellation an Großwaldstadt in der zweiten Liga. Wenn man einmal da irgendwie drinsteckt, wird es auch sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen, weil jedes Jahr in der zweiten Liga dann irgendwie ein mäzenatengeführter Verein meistens dann, zumindest dann für ein Jahr, es dann schafft, nach oben zu kommen. Und es bleibt eben, wenn Lemgo absteigen sollte, muss man eben erstmal sehen, was bleibt von der Kernsubstanz da, was Spieler betrifft, was Management betrifft. Sagt man, okay, wir ziehen das eine Jahr zweite Liga durch, wir können es uns finanziell leisten und gehen dann wieder hoch. Oder sagt man, man muss jetzt komplett erstmal sich von gewissen Spielern oder aber auch in der Organisation einigen trennen. Aber gut, also ich drücke jedenfalls wirklich von ganzem Herzen im TBV die Daumen, dass sie es noch schaffen.
Also alle GWD-Fans mussten da, glaube ich, gerade mal weghören. Björn Parzen möchte, dass der TBV Lemgo in der Liga bleibt. Aber du möchtest doch wahrscheinlich auch ein spannendes Meisterschaftsrennen. Was sagst du denn jetzt zu diesem Ergebnis von vergangenen Freitag? Die HSG Wetzlar hat die Rhein-Neckar-Löwen geschlagen. Ich glaube, jetzt können wir den Deckel drauf machen endgültig.
Ja, jetzt ist der Deckel wirklich zu. Da sagen ja auch alle Beteiligten bei den Rhein-Neckar-Löwen. Uwe Gensheimer hat es schon nach dem Spiel in Kiel gesagt. Und gerade jetzt in der Konstellation, man muss ja einfach nur mal sehen, man nimmt sich den letzten Spieltag, da spielen die Rhein-Neckar-Löwen in Magdeburg. Flensburg schwächelt momentan, also besteht da auf jeden Fall noch die Chance für Magdeburg, sich quasi für die Champions League zu qualifizieren. Magdeburg wird zu Hause im letzten Heimspiel in der GTEC Arena alles geben. Und also ich glaube, dass das Titelrennen ist entschieden. Und ich glaube sogar, dass es vor dem Spiel der Löwen in Magdeburg schon entschieden sein wird, weil, wie gesagt, wenn Kiel jetzt keinen Punkt mehr abgibt, ist es am vorletzten Spieltag entschieden, weil angesichts der Tordifferenz haben die Löwen da keine Chance mehr. Aber ich denke auch, die Löwen sind einfach zu häufig in dieser Saison, oder das heißt zu häufig, so oft war es ja auch nicht, aber sie sind bei Überraschungsmannschaften gestrauchelt und das sind genau die Punkte, denen sie jetzt am Ende nachweinen müssen.
Wobei ich sagen muss, wer das Spiel gesehen hat, in Wetzlar kann man durchaus auch mal verlieren. Das ist jetzt nicht so
auf
eine schlechte Mannschaft.
Nein, ne? Nein, Wetzlar, das so sollte sich also nicht anhören. Aber ich sage mal, Wetzlar war auf dem Punkt top motiviert. Bei den Löwen im Kopf vielleicht schon so ein kleines bisschen, okay, wir gewinnen das heute und dann fokussieren wir uns jetzt erstmal aufs Pokalfinal vor oder was auch immer. Ja, und wenn man nicht mit einer hundertprozentigen Einstellung bei einer Mannschaft wie Wetzlar antritt, dann verliert man auch schon mal.
Sie haben ja auch beim Bergischen HC und beim HC Erlangen verloren. Ich glaube, diese Punktverluste tun viel mehr weh. Und Christian, abschließender Kommentar von dir auch noch zu dieser Geschichte. Ich glaube, das, was Björn gesagt hat, kann man im Prinzip nur komplett so unterstreichen. Kiel ist Meister und die Rhein-Neckar-Löwen sollten sich jetzt aufs DHB-Pokalfinal vorqualifizieren. Da können sie immer noch einen Titel holen.
Ja, zumal man ja auch beim THW Kiel sagen muss, sie haben ja durchaus ein machbares Restprogramm. Sie spielen unter anderem zu Hause noch gegen Lemgo und Minden. Also werden da auch in den Abstiegskampf nicht unbedingt eingreifen wollen. Haben noch ein Heimspiel gegen Göppingen, müssen dann nach Gummersbach und Hannover. Das sind jetzt so alles Aufgaben, wo man nicht irgendwie von vornherein mit großen Stolpersteinen rechnet. Natürlich, Gummersbach könnte so ein Faktor werden wie Wetzlar, aber dann hätten sie ja immer noch ihre Tordifferenz auf der Habenseite. Und von daher glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Weise, dass der THW dann noch 3 Punkte letztendlich abgibt.
Dann können wir uns also, was das angeht, auf das DHB-Pokal-Final Four konzentrieren. Warum das ausgerechnet zu dem Termin stattfindet, an dem das Hamburger Hafenfest ausgetragen wird, das verrät uns Frank Bohmann gleich im Interview. Aber noch eine letzte Frage und das betrifft die Champions League der Frauen. Björn, du bist ja bei den ganzen Veranstaltungen immer vor Ort für die EHF und die IHF und kannst uns sicherlich sagen, was uns erwarten wird, wenn der heimliche Gastgeber, nämlich Gyor, da nicht teilnimmt. Das war letzte Woche schon Thema bei uns, aber ich wollte dich auch gerne noch dazu befragen. Das ist ein herber Verlust, nicht nur für die Veranstalter vor Ort, sondern auch für die EHF.
Erstmal muss man natürlich auch sagen, dass auch das Turnier in Budapest parallel zum Hamburger Hafenfest stattfindet. Ja. Ist am gleichen Wochenende wie das Rewe Final Four. Ja, natürlich ist ein herber Verlust. Ich sag mal, wenn der THW Kiel jetzt gestern ausgeschieden wäre, 12.000, 15.000 Karten sind an Deutsche verkauft. Jeder aus Westbrem und Kielze hätte auf irgendeinem Weg versucht, diese Karten zu kaufen. Das ist beim Frauenfinal Four natürlich anders. Wenn man letztes Jahr gesehen hat, da waren schon 95% aller Fans aus Ungarn. Da waren so ungefähr 800 bis 1.000. Da sagen vielleicht 800 aus Montenegro, ein paar Mazedonier und ein paar Dänen. Es ist natürlich für die Stimmung in der Laszlo Papp Arena ist natürlich bitter. Man hat es gesehen beim Finalturnier der Frauen-EM, die in der gleichen Halle ausgetragen wurde, wo sich Ungarn Gott sei Dank zumindest auf das Spiel um Platz 5 qualifizierte, bei dem dann auch noch eine Stimmung war. Die Zuschauer kamen dann auch sonntags zum Finale, aber es waren Zuschauer in der Halle, aber es kam keine richtige Stimmung auf. Ich sage es mal so, sie haben bis jetzt 3.000 Karten verkauft. Ich weiß nicht, ob es dafür ein Rückgaberecht gibt, wenn Gyor nicht dabei ist. Aber ich sage natürlich auch für die EHF, die das Turnier jetzt mal bis 2016 nach Budapest vergeben hat, man konnte im Vorfeld nicht unbedingt davon ausgehen, als das Turnier dorthin vergeben wurde, vor dem Saisonstart, dass Gyor es nicht schafft. Und dann kam im Endeffekt mit jeder Woche die Nachrichten aus Gyor. Erst war Kathrine Lunde schwanger, dann war Görbitz schwanger, Amorin verletzt ausgefallen, Grubisitz, die Ersatztorfrau, verletzt ausgefallen, die verletzt, Susan Müller verletzt. Oder vielleicht auch noch keine Lust mehr. Aber und dann war Gyor eben dadurch in dieser Zwickmühle gelandet, das Viertelfinale gegen Wader auszutragen. Ich sag's mal so, sportlich erwarte ich ein richtig gutes Turnier, auch ohne Gyor. Es ist schade, denke ich auch. Ich denke da wieder an die Fans, die sich ja sicherlich darauf gefreut hatten. Aber ich sage mal, es wird ein Top-Turnier und da können wir jetzt, was Christian eben auch zur Männer-Champions League sagte, wenn die beiden einzigen Mannschaften, die bis jetzt ungeschlagen sind, wenn die ins Finale kommen, dann haben sie es auch beide verdient, denke ich mal. Also es ist natürlich möglich, dieses Traumfinale Budućnost gegen Larvik, wo dann auch zwei Welten aufeinandertreffen. Und ein solches Spiel zu sehen, was ja quasi dann auch wieder eine Neuauflage des Olympiafinales von London und des EM-Finals von Belgrad ist. Also ich sage mal, sportlich wird es ein tolles Turnier, aber schade, die Halle wird nicht zur Hälfte ausverkauft sein.
Das wäre in der Tat sehr, sehr schade. Auch für uns Journalisten übrigens blöd, dass das DHB-Pokal-Final Four und dieser Event am gleichen Wochenende stattfinden. Sehr, sehr ärgerlich. Ich wäre zu beiden gerne hingefahren, aber es ist nicht möglich. Deswegen fahren wir zu Keim. Nee, mal gucken. Also wir müssen uns noch überlegen, wie wir das am Ende dann lösen, ob wir eine Möglichkeit finden, Stimmen von beiden Veranstaltungsorten zu besorgen.
Also ich bin in Budapest.
Ja, okay, dann weiß ich ja, an wen ich mich wenden muss, Björn. Ne? Ist gar kein Problem. Also, dann würde ich sagen, sind wir da mehr oder weniger durch für heute, denn ich weiß, der Kollege Parzen, der ist schon wieder auf dem Sprung. Übrigens, was die Lizenzvergabe angeht, da möchte ich gerne noch darauf hinweisen, es gibt einen Lizenzticker wie jedes Jahr bei den Kollegen von Handball World und da solltet ihr reinschauen, wenn ihr Informationen dazu haben möchtet. Da bekommt ihr wirklich jede Info, was dieses Thema angeht. Jetzt nochmal eine kurze Pause. Danke natürlich auch an dich, Christian, und an dich, Björn, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und dann ist Frank Bohmann mein Gast, der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga. Es gibt auch in dieser Woche natürlich wieder ein Interview und einen passenden Gast zu den Geschichten um die Lizenzvergabe in der DKB Handball-Bundesliga, aber zu vielen anderen Themen natürlich auch, die im Vordergrund dieses Interviews stehen sollen. Ich begrüße zunächst mal recht herzlich den Geschäftsführer der DKB Handball-Bundesliga, Frank Bohmann. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Tag.
Ja, es gab selten so wenig Arbeit für mich zu tun vor einem Interview, denn die Hörer haben sich sehr aktiv mit Fragen beteiligt und da wollen wir auch direkt durchstarten und die erste Frage möchte ich gerne direkt weiterleiten. Das ist ein bisschen eine kuriose Frage, aber was wollen Sie denn gegen die Dauerdominanz des THW Kiel tun oder ist das einfach der Lauf der Zeit?
Dagegen werden wir ganz bestimmt nichts unternehmen. Die gute Performance vom THW Kiel, die kommt ja nicht von ungefähr, sondern ist Resultat einer sehr systematisch und guten Arbeit. Man kann nur alle anderen Clubs und Verantwortlichen dazu anregen, dass sie ähnlich gut arbeiten, ähnlich professionell ihre Aufgaben erledigen und den maximalen Erfolg wollen. Das macht der THW und da kann man sich sicherlich in vielen Belangen ein Beispiel annehmen.
Sie haben trotzdem in letzter Zeit wieder das Thema Playoffs ins Gespräch gebracht. Jetzt sind in Ungarn und Polen auch Playoffs aktuell das Spielsystem. Da heißen die Meister trotzdem immer Veszprém und Kielce, obwohl es halt diese Playoffs gibt. Das heißt, die Spannung ist nicht wirklich größer geworden. Warum glauben Sie denn, dass die Playoffs mehr Spannung bringen würden?
Das ist ja anders als auch in einigen Medien dargestellt, nicht um den THW Kiel irgendwie einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen, ganz und gar nicht. Playoffs sind einfach ein Spielsystem, die möglicherweise die Attraktivität einer Liga erhöhen können. Ein Systemwechsel hat hier sicherlich seine Vor- und auch seine Nachteile. Wenn es nur Vorteile hätte, dann müsste man sich fragen, warum man es nicht schon lange umgesetzt hat. Playoffs würden vor allem bedingen, dass man einen Spannungsbogen auch immer zum Ende der Saison hat, dass Clubs auch aus dem Mittelfeld noch Saisonziele erreichen können, die sie sonst oft schon nicht mehr haben, weil sie weder nach unten noch nach oben Ambitionen haben. Und man könnte natürlich in den Medien und insbesondere in den Bewegtbildmedien hier eine größere Resonanz erzielen. Das steht auf der Pro-Seite, auf der Kontra-Seite steht natürlich, dass die Gerechtigkeit, die sportliche Gerechtigkeit möglicherweise ein Stückchen weit eingeschränkt ist, weil der Führende nach 34 Spieltagen ist eigentlich ein verdienter Meister. Jetzt haben aber nicht von ungefähr auch andere Sportarten Playoffs seit Jahrzehnten zum Teil eingeführt. Und es zeigt sich, dass diese Sportarten oder viele Clubs davon profitieren. Aber das ist eine Abwägung, die man treffen muss und die man auch nur gemeinsam mit allen Clubs treffen kann. Wir hatten diese Abstimmung vor knapp 2 Jahren. Da wurde die Einführung abgelehnt. Trotzdem ist es meine Pflicht, sich auch immer wieder mit Neuerungen hier zu beschäftigen.
Wie würden Sie das denn mit dem engen Terminplan in Einklang bringen wollen und natürlich dann auch auf die Belastung der Spieler schauen wollen? Denn die Spitzenteams, die ja auch international dabei sind, die haben ja schon einige Partien zu absolvieren und hätten dann noch mehr Partien zu absolvieren.
Ja, also was ganz klar ist, ist, dass eine Einführung von Playoffs, wie sie etwa im Basketball und Eishockey in Deutschland durchgeführt werden, nicht mit einer Ligastärke von 18 Mannschaften durchgeführt werden könnte. Ein in Anführungszeichen Playoff Light, wo man nur die 4 Spitzenmannschaften vielleicht für ein Spiel oder für 2 Spiele verpflichtet und dann noch ein Endspiel durchführt, würde sicherlich noch irgendwie in den Terminrahmen reingezwängt werden können. Aber selbst da muss man sich Gedanken machen, ist das mit 18 Mannschaften in der Liga möglich? Aber Sie sprechen ganz sensibles Thema an. Wir werden im nächsten Jahr, in der nächsten Saison 4 weitere Spiele in der EHF Champions League haben. Die Belastung wird da zunehmen. Reagieren können die Clubs eigentlich nur dadurch, dass sie ihre Spielerkader erweitern. Auch da kann man wieder den THW Kiel als Beispiel nehmen. Die haben nicht nur 7, 8 gute Spieler, sondern tatsächlich 14 gleichwertige Spieler, die sie unterstützen, die hohen Ziele, die sie haben, zu erreichen. Ja, und das sollte auch für jeden anderen Club, der sich in diesen Regionen befindet, Ziel und Zweck sein, dass die Spieler nicht so sehr belastet werden, dass Gesundheit und Leistung darunter leiden.
Sie haben jetzt eben angedeutet, dass es auch für Mittelfeldteams dann eventuell noch interessant wäre, wenn es solche Playoffs Richtung Saisonende gibt. Habe ich Sie dann richtig verstanden oder interpretiere ich das richtig, dass Sie sich vielleicht sogar auch Playdowns vorstellen können oder Playoffs um die ERF-Pokalplätze?
Das ist die Frage der Ausgestaltung, aber würde man beispielsweise ein Playoff-System mit Viertelfinale einführen, dann hätte natürlich der Achte die Möglichkeit, noch Deutscher Meister zu werden oder zumindest weiter in einem Rennen um die Meisterschaft mit dabei zu sein. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie da jetzt die Tabellensituation ist, würde aber heißen, dass Mannschaften, wie ich das gerade gesagt habe, die eigentlich schon fast in der nächsten Saison sind, weil weder nach oben noch nach unten was geht, eine hohe Resonanz in Medien, beim Publikum und auch bei den Sponsoring-Partnern erzielen würden, weil es da noch um die Wurst geht. Und so könnte man einfach den Kreis der Mannschaften, die noch große Ziele erreichen wollen, erweitern, auch zum Saisonende.
Jetzt haben Sie eben gesagt, es wäre natürlich sehr interessant, auch was die Bewegtmedien angeht, wenn dann Richtung Saisonende vielleicht ein paar mehr Leute auch einschalten. Das geht ja dann auch um Marketing. Wie wichtig sind denn die Magnetstandorte wie Metropolen, wie Hamburg und Leipzig für die Liga? Und sind diese Teams dahingehend wertvoller als Teams aus dünner besiedelten Regionen?
Sind sie eindeutig nicht. Also Mannschaften aus Metropolen sind uns lieb und wichtig. Die brauchen wir insbesondere auch für die internationale Vermarktung, weil auf dem internationalen Markt vor allem Städte gefragt sind, die man auch außerhalb des Handballs kennt. Füchse Berlin sind stark gefragt, am zweitstärksten nach dem THW Kiel, wenn es um internationale Aspekte geht. Das zeigt einfach, dass wir hier, wenn wir da weiter wachsen wollen, auch Metropolen brauchen. Aber der Handball hat seine Wurzeln eher im ländlichen Bereich oder da, wo der Fußball nicht ganz so stark ist. Und auf diese Wurzeln können wir auch stolz sein und diese Standorte sind für uns extrem wichtig. Von daher haben wir da keine Strategie, irgendeine Metropolisierung durchzuführen. Das kommt entweder aus sich selbst heraus, von uns forciert wird es auf jeden Fall nicht.
Welche Möglichkeiten gibt es denn in naher Zukunft, die auch realistisch sind, umzusetzen, um die Medienarbeit oder die Medienwirksamkeit der HBL zu verbessern? Es wird zum Beispiel danach gefragt, gibt es eine realistische Chance von Livestreams aller Spiele? Und da wird der Vergleich natürlich zur BBL gezogen, die dahingehend eine sehr erfolgreiche Arbeit gemacht haben in den letzten Jahren.
Ja, das gucken wir uns sehr genau an. Also die BBL produziert ja derzeit tatsächlich jedes Spiel und jedes Spiel in einer wirklich ausgezeichneten Qualität. Hier steht einmal ein strategisches Investment der Deutschen Telekom mit dahinter, was die BBL aus sich selbst heraus nur mit einem echten Kraftakt leisten könnte. Wir produzieren derzeit 6 von 9 Spielen pro Spieltag. Wir verpflichten ja gemäß unseren eigenen Regularien auch die Clubs zur Eigenproduktion. Allerdings in einer Qualität, die hier mit dem Basketball nicht zu vergleichen ist. Diese Verpflichtung führt aber auch dazu, dass wir in der abgelaufenen letzten Saison rund 180 Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nachverwertet haben. Das heißt, wir haben dadurch eine große Reichweite erzielt und der Weg, den wir da gehen, ist richtig. Möglicherweise müssen wir die Qualität noch weiter verbessern, und zwar nicht nur für die TV-Medien, sondern natürlich auch für sämtliche andere neuen Medien, wo Bewegtbild nachgefragt wird. Aber das ist ein Prozess, den die Clubs bedingungslos mitgehen müssen, denn das kostet erstmal Geld. Wenn man den Vergleich zum Basketball zieht, dann ist es nach wie vor so, dass wir trotz der leicht schlechteren Produktionsqualität ein Mehrfaches an Reichweite erzielen. Von daher ist die Erhöhung der Produktionsqualität sicherlich nicht das Maß aller Dinge, aber für eine vernünftige Produktentwicklung, für eine vernünftige Markenentwicklung brauchen wir hier ein hochwertiges Bild, wo wir uns weiterentwickeln müssen und die Clubs auch weiter in ihre eigene Produktion investieren werden müssen. Da reichen nicht die 80 Spieler aus, die wir mit unserem nationalen Partner Sport 1 produzieren. Da brauchen wir sehr viel mehr. Ob das alle sein müssen, ist die Frage. Da kann es dann vielleicht auch irgendwann mal zum Bewegtbild-Overload kommen. Ich glaube, die Menge an produzierten Bild, die wir haben, die ist fast ausreichend.
Sie würden jetzt aber nicht Nein sagen, wenn der Großsponsor analog zur Telekom kommt und sagt, Herr Bohmann, wir würden gerne alle Spiele machen.
Dann würden wir uns das mit Sicherheit anhören. Wir haben noch die laufende Saison und 2 weitere Spielzeiten einen sehr attraktiven Vertrag mit Sport 1. Den werden wir mit Sicherheit auch so zu Ende führen, wie er vereinbart ist. werden aber jetzt sicherlich schon die Möglichkeiten abgeschätzt, was können wir anschließend machen. Dann haben wir auch weitere Erfahrungswerte aus dem Bereich Basketball, aus dem Bereich Eishockey, die ja ein ähnliches Modell fahren, da ist die Produktionsqualität noch sehr viel höher. Aber auch da muss man sagen, dass die hohe Produktionsqualität nicht mit einer Steigerung der Reichweite einhergeht. Das heißt, eins und allein ein tolles HD-Bild reicht für die Attraktivität einer Sportart nicht aus. Da muss sicherlich ein ganzer Blumenstrauß an Maßnahmen verwirklicht werden. Und da ist die Produktionsqualität ein Bestandteil, den man nicht unterschätzen sollte, den man aber auch nicht alles andere unterordnen sollte.
Wer übrigens mal sehen möchte, wie diese Produktionsqualität aussieht, der kann sich vielleicht mal im Free TV bei Servus TV die DEL-Finals angucken. Das ist schon vom Allerfeinsten, das muss man wirklich sagen. Aber wir bleiben natürlich beim Handball und die nächste Frage, die ein Hörer geschickt hat, ist folgende. Der HBL-Live-Ticker funktioniert schon seit Ewigkeiten nicht konstant. Warum und welche Lösungsansätze gibt es hier?
Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, wie aktuell die Frage ist.
Von vorgestern.
Von vorgestern, ja. Also die Stabilität ist, seitdem wir seit Beginn der Rückrunde einen neuen Dienstleister haben, sehr viel stabiler geworden mit sehr viel mehr Daten. Bei uns zumindest gehen die Beschwerden zurück. Wir hatten aber tatsächlich ein Problem damit, weil unser Dienstleister, den wir noch im letzten Jahr hatten, leider insolvent gegangen ist. Und wir uns hier mit einer Übergangslösung behelfen mussten, die nur einigermaßen funktioniert hat. Soweit wir das jetzt einschätzen können, ist dieses Problem aber weitestgehend tatsächlich ein Problem von gestern. Wenn es vereinzelt irgendwo nicht funktioniert, dann ist das meistens ein Problem vor Ort in der Halle. Da hat jemand den Live-Ticker nicht richtig bedient, weil die technische Infrastruktur mittlerweile sehr, sehr stabil ist.
Gut, dann wäre dieses Problem zumindest in großen Teilen ja gelöst und wir können weiterspringen zum nächsten Thema. Ein Hörer fragt, inwiefern hat die HBL Mitspracherecht in EHF und IAF und kann dort auch richtungsweisende Meinungen einfließen lassen?
Naja, also die HBL ist sicherlich, und das ist nicht, weil wir zu selbstbewusst sind, ein dominierender Bestandteil der EHF. Wir stellen die letzten drei Champions League-Sieger. Ich glaube, wir haben 16 der letzten 22 Titel, europäischen Titel im Clubwettbewerb haben wir gewonnen. Ich selber bin als Präsident der Europäischen Ligenvereinigung in verschiedenen Entscheidungsgremien der EHF mitbeteiligt. Da machen wir natürlich unseren Einfluss geltend. Nichtsdestotrotz haben wir auch nur eine Stimme auf europäischer Ebene und da sind die Interessen schon sehr, sehr unterschiedlich. Ja, es gibt viele Länder, die nicht über professionelle Ligenstrukturen verfügen. Eine ganze Reihe von Ländern, wo es lediglich ein oder vielleicht auch zwei Clubs gibt, die im europäischen Maßstab handeln und alles andere ist auf Ehrenamts- und Amateurebene geregelt. Da unsere Wünsche allein nicht durchzusetzen, ist gar nicht so leicht. Aber seit rund einem Jahr, seitdem auch Uwe Schwenker als Präsident der HBL im Amt ist, ist diese Zusammenarbeit sehr viel besser geworden. Und wir probieren hier auf einem kooperativen Weg sowohl unsere Interessen als auch die Interessen der anderen europäischen Ligen stark einzubringen.
Ihr Interesse wäre sicherlich ein verlässlicher Spielplan, denn viele Leute, die sich für Sport interessieren, die möchten gerne zu einer bestimmten Zeit einen bestimmten Sport sehen. Das ist ja ein großes Problem des Handballs, eben auch durch diese internationalen Wettbewerbe. Was können Sie denn vielleicht tun, um einen verlässlichen Spielplan hinzubekommen? Oder ist das überhaupt gar nicht möglich?
Da arbeite ich, seitdem ich bei der HBL beschäftigt bin, seit 2003 arbeite ich genau an diesem Problem. Und um ganz ehrlich zu sein, das haben wir höchstens in Nuancen geschafft. Ja, wir haben mit der HBL einen stabilen Spielplan, was Fernsehspiele anbelangt. Wir haben den Mittwochabend und den Sonntagabend, wo wir TV-Spiele anbieten. Ansonsten leiden wir tatsächlich über die Vorgaben des europäischen Rahmenterminplanes, aber auch unter mangelnden Hallenverfügbarkeiten, über Nationalmannschaftstermine, die ausgedehnt werden und neu definiert werden. Hier müssen wir immer wieder Kompromisse schließen, probieren aber so weit wie möglich unsere Rahmendaten tatsächlich einzuhalten. Aber das ist für die Clubs zugegebenermaßen schwierig. Auch für den Zuschauer, der beispielsweise als Dauerkarteninhaber gerne vor der Saison wissen möchte, wann kann ich wo meine Mannschaft sehen. Hier sind wir aber immer wieder auf die ja, auf die Vorgaben des europäischen Verbandes angewiesen. Hier kriegen wir auch keine einheitliche Linie mit den anderen europäischen Ligen hin, die in der Regel den europäischen Wettbewerb viel stärker in den Vordergrund setzen, als wir das tun.
Ich glaube, das lässt wenig Hoffnung offen für alle Handballfans, die gerne einen ordentlichen Spielplan wünschen. Aber, ja, bitte?
Immerhin haben wir es ja geschafft, dass wir im Gegensatz zu noch letzten Jahr nicht mehr gegeneinander antreten. Das heißt, Parallelspiele bei Sport 1 und damals bei Eurosport, die gibt es nicht mehr. Hier gibt es eine Vereinbarung mit Sky, dass wir nicht mehr gegeneinander antreten. Das ist ja immerhin schon mal ein Schritt in die richtige Richtung von einem weiten planbaren Spielplan, sowohl auf europäischer Ebene als auch auf Ligaebene, sind wir leider immer noch weit entfernt.
Das ist schade, aber es wird sehr, sehr schwierig, glaube ich, das in den nächsten Jahren zu ändern. Wir haben noch eine Hörerfrage und dann noch kurz was zu dem Thema Lizenzen. Jetzt aber erstmal die abschließende der Hörer. Schaffen Sie es mal, das Rewe Final Four auf ein Wochenende zu legen, an dem nicht das Hamburger Hafenfest stattfindet? Da wird mir ein bisschen aus der Seele gesprochen, denn ich suche jetzt schon länger ein Hotelzimmer. Es ist sehr, sehr schwierig zu bekommen. Vielleicht können Sie da was zu sagen.
Ja, Sie haben völlig recht. Der Termin ist aber das erste Mal seit 7 Jahren wieder am Hafengeburtstag. Es ist ja tatsächlich nicht so, dass das jedes Jahr so ist. Wir haben den Termin verändert. Das sollte eigentlich am vergangenen Wochenende war die ursprüngliche Planung, sollte das Rewe Final Four stattfinden. Auf Drängen des DHBs vor 2 Jahren haben wir diesen Termin verlegt, damit das Qualifikationsspiel gegen Spanien in der SAP Arena nicht in unmittelbarer Nähe zum Final Four ist. Dem Wunsch des DHBs haben wir uns gebeugt und haben in den sauren Apfel gebissen und sind auf den Hafengeburtstag gegangen. Das ist nicht nur für Sie schwer, sondern ebenfalls für uns. Auch wir müssen Hotelkapazitäten finden, müssen überall einen sehr viel höheren Preis bezahlen. Das war ein Zugeständnis an DHB. Zukünftig werden wir das so weit wie möglich vermeiden, gleichzeitig zum Hafengeburtstag zu spielen.
Dann bin ich beruhigt und hoffe, in den nächsten Jahren dann leichter ein Zimmer finden zu können. Noch 2 abschließende Fragen. Es werden heute Nachmittag die Entscheidungen bekannt gegeben, was die Lizenzen für die kommende Spielzeit betrifft. Unseren Informationen zufolge werden alle Mannschaften die Lizenz bekommen, die sie auch beantragt haben. Können Sie das pauschal bestätigen und somit Überraschungen ausschließen? So möchte ich es mal formulieren, weil Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, dass gleich erst Ihre Präsidiumssitzung beginnt.
Ja, also dem kann ich nicht vorgreifen. Die Lizenzierungskommission wird über ihre Entscheidung gleich das Präsidium unterrichten. Das wäre nicht seriös, wenn ich jetzt vorher rauskommen würde mit irgendwelchen Einzelnachrichten. Da bitte ich um Verständnis, dass wir uns noch ein paar Stunden gedulden müssen und dann die abschließenden Ergebnisse dann auch der Öffentlichkeit mitteilen.
Vielleicht können Sie mir aber folgende Frage noch beantworten, denn im Fall von Friesenheim hat der Großsponsor zurückgezogen. Hat denn die TSG Friesenheim für beide Ligen die Lizenz beantragt?
Das hat die TSG Friesenheim, aber ansonsten würde ich hier auch zu einzelnen Bewertungen jetzt noch keine Stellung abgeben. Das überlasse ich ja noch meinem Kollegen Holger Kaiser, der ja verantwortlich für das Lizenzierungsverfahren ist.
Gut, wenn die Sendung online ist, werden wir wahrscheinlich die ersten Ergebnisse schon gehört haben. Herr Bohmann, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit, so kurz vor einer wichtigen Aufgabe, und möchte die Sendung abschließen mit der Auflösung unserer Quizfrage aus der vergangenen Woche. Da wollte ich wissen, was ist denn die Besonderheit der alten Halle der HSG Dutenhofen Münchholzhausen? Und da gab es im Prinzip Tribünen nur hinter den Toren. Eine neue Quizfrage gibt es natürlich auch. Wie viele Fusionsvereine spielen in der ersten und zweiten Liga? Wer das weiß, der kann uns gerne schreiben auf facebook.com/kreisab oder auf twitter@kreisab.de. Und noch der Hinweis, dass es in der kommenden Woche eventuell keine Sendung gibt. Alles dazu erfahrt ihr natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und dann eventuell bis nächste Woche oder bis in 2 Wochen.